Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit der Eva von Bears with Benefits. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Schön, hier zu sein.
Was geht? Wie war die Anreise?
Gut. Also es ist ja gerade FIBO in Köln, dadurch war ich ziemlich overdressed, weil alle irgendwie in Leggings ankamen.
Hättest du ja auch einfach Leggings anziehen können, ja, dann wäre okay gewesen.
Ich hätte, glaube ich, einfach in Sportsachen kommen müssen, dann wäre ich voll drin gewesen.
Kurz davor zu sagen, Marvin Moritz, ich sage ab, ich gehe zur FIBO. Du kommst eigentlich aus München, ne?
Ja.
Und bist heute Morgen extra, das muss man sagen, hierher geflogen und fliegst heute auch wieder zurück. Der Einsatz ist wirklich unglaublich. Bevor wir vielleicht so ein bisschen tiefer in deine Person reingehen, was du vielleicht vorher gemacht hast und was du gerade so begleitest, stell vielleicht gerne die Company mal kurz vor, ja, mit der du heute hier bist oder wo du jetzt schon seit einigen Jahren arbeitest. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Case, den einige in dieser Szene auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Genau, also wir sind Bears with Benefits, wurden 2018 in München gegründet von Lena und Laurence, zwei jungen Müttern. Und waren wir vor allen Dingen am Anfang fokussiert auf Amazon. Dann kam der Retail dazu mit DM, Müller, Rossmann kam relativ schnell dazu. Und dann erst viel später, also 2021, der Online-Shop. Und jetzt seitdem machen wir 80% unseres Umsatzes über D2C. Sind mittlerweile in Deutschland, Italien, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande und jetzt auch UK unterwegs. Also jetzt relativ europaweit, genau. Und was machen wir überhaupt?
Was ist das Produkt?
Genau, was ist das Produkt? Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen oder neuerdings auch in Form von Fruit Bites. Mhm. Genau, vor allen Dingen eigentlich auf eine weibliche Zielgruppe. Aber wir haben auch ganz viele Produkte, die mittlerweile für jeden gut sind.
Du hast jetzt schon so ein bisschen was zu den Märkten gesagt, in denen ihr aktiv seid. Kannst auch so Umsatzkennzahlen sagen. Ich meine, Moritz probiert das sonst immer ganz gerne herauszukitzeln, aber vielleicht damit die Leute so ein Gefühl bekommen und am Anfang dann immer ein bisschen länger dranbleiben, wo Bears with Benefits dann aktuell jetzt steht, was den Umsatz angeht.
Im mittleren achtstelligen Bereich. Also. Genau. Wir haben das letzte Jahr knapp über 32 abgeschlossen und wir planen dieses Jahr die 50 zu knacken oder an die 50 ranzukommen.
Ja, das ist schon stark. Wie viele Leute sind gerade bei euch im Team insgesamt?
Insgesamt sind wir 56 Leute jetzt. Sind dieses Jahr super viele noch dazugekommen. Einfach auch durch die neuen Märkte. Genau.
Krass. Wenn wir so ein bisschen deine Geschichte so ein bisschen zurück skizzieren, muss man ja eigentlich eher sagen, dass du ja eigentlich gar nichts so gelernt mit Influencer-Marketing und irgendwie Brandaufbau zu tun hast. Du bist ja eigentlich Architektin.
Ja, ich habe Architektur studiert.
So verrückt.
Was ganz anderes. Ich kann es aber jedem empfehlen, muss ich hier sagen. Also es ist als allgemeines Studium ist es einfach top, weil man lernt ganz viele verschiedene Disziplinen. Man lernt extrem gut zu argumentieren, Sachen zu verteidigen, für Projekte einzustehen, alles zu hinterlegen, also immer ein Argument dahinter zu haben. Man lernt grafische Sachen und da ist genau der Punkt. Ich habe in meinem Architekturstudium festgestellt, dass mir halt der grafische Teil super viel Spaß macht und habe dann in meinem Studium schon angefangen, nebenbei im Social-Media-Bereich immer zu arbeiten, weil ich halt einfach super viel Spaß hatte, Content zu kreieren, Content zu machen. Und da im Social-Media-Bereich ist es halt super, man hat ein schnelles Ergebnis, sag ich mal, was ich nicht in der Architektur hatte. In der Architektur waren es lange Projekte. Im Social-Media-Bereich hatte man schnellere Ergebnisse und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich über Umwege irgendwann zu Bears with Benefits, eigentlich auch damals wirklich mit dem organischen Hintergrund und mit dem organischen Gedanken. Das war 2021, da waren wir noch ein ganz kleines Team. Und dann hat sich in meinen ersten ein, zwei Monaten das entwickelt, dass dieses Influencer-Thema aufkam und dass ich mich dann langsam da reingearbeitet habe.
Wie war das? Also sozusagen, du warst ja vor Bears with Benefits noch in einer anderen Station, glaube ich. Mhm. Wie, nur damit wir sozusagen den Bogen ziehen. Hast du dann wirklich gar nichts sozusagen Architektonisches gemacht und bist dann einfach sozusagen direkt gesagt, so ey, volle Kraft voraus, dann bist du, glaube ich, zu Escapo gegangen.
Genau.
Und hast da dann so deine ersten Steps gemacht?
Ja.
Ach, völlig verrückt.
Ja.
Ja, keine Ahnung, ich finde das voll spannend. Vor allen Dingen hast du ja auch in Wien Architekturstudio, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das da nochmal irgendwie was Besonderes ist, aber das ist ja eigentlich schon so die schönste Stadt gefühlt in Europa, zumindest in der ich bis jetzt war. Und dann denke ich mir so, ja, warum macht man nichts in diesem Bereich, sondern switcht direkt?
Ja, es war, glaube ich, wirklich diese Sache, dass ich während des Studiums festgestellt habe, ich habe super viele Sachen kennengelernt und auch lieben gelernt. Also wirklich, ich bereue es in keinster Weise. Aber mir haben halt viele Sachen auch gefehlt. Und mir waren der Arbeitsalltag, den du dann als Architekt hast, der hat mir dann nicht ganz so gefallen. Ich hatte dieses, dass ich schon gerne Ergebnisse selbst beeinflussen kann und darf. Ja, und das, also in der Architektur hast du super viele Regulierungen, die du hast oder Projekte, die du dann nicht so ausführen kannst oder ähnliche Themen. Und das hat mir in der Social-Media-Welt einfach super Spaß gemacht und gefallen, dass man seine Ergebnisse so beeinflussen kann und auch die Ergebnisse sieht.
Mhm. Ja. War das dann auch so ein bisschen
Prozess in der Architektur ist.
Das ist ja sozusagen, Jahre. wenn man dann
sieht am Ende anders aus, stimmt. Guckt dir den Berliner Flughafen an.
Krass. Genau. Ja, stimmt natürlich. Aber wenn man dann sozusagen, war das dann so ein bisschen historisch bei dir auch so ein bisschen so dadurch gewachsen, dass du dann sozusagen komplett ins Influencer-Game gegangen bist, weil du es da eben noch ein bisschen mehr so quantitativ alles messbar machen kannst, als jetzt nur im reinen Social-Media-Bereich. Was war so der Knackpunkt? Also dass du gesagt hast, okay, also klar, die beiden Bereiche hängen natürlich extrem eng miteinander zusammen, ohne Frage, aber du hast dich ja dann sozusagen, also ich habe irgendwie so ein bisschen eher das Gefühl, du brennst noch ein bisschen mehr sozusagen für das Influencer-Thema als jetzt nur für das Social-Media-Thema. Wie hat sich das so vielleicht ein bisschen entwickelt?
Ja, ich glaube, es war ein schleichender Prozess, muss ich ehrlich sagen, dass ich da reingewachsen bin und dass ich es auch so lieben gelernt habe. Ich habe, glaube ich, einfach geschätzt, mich da reinfuchsen zu können. Und wirklich, da gibt es so viele so KPIs, an denen man wühlen kann, die man optimieren kann. Es ist ein People's Business. Also man hat menschliche Kontakte einfach, nochmal einen Austausch. Und dadurch ist es super vielfältig. Und das hat mir, glaube ich, einfach so gut gefallen. Und dadurch bin ich dann da so, ja, reingeschlittert.
Du hast ja eben schon mal kurz skizziert, wie groß der Anteil ist am Influencer-Marketing, am Gesamtumsatz.
Das war im Vorgespräch.
Das meine ich ja im Vorgespräch. Ach so. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen hier auch noch disclosen kann, aber es ist ja schon ein sehr, sehr relevanter Bereich. Jetzt ist es ja so, wenn man sich auch einmal die ganze Journey von der Company anguckt, 2018 gegründet, dann glaube ich 2022 oder 2023 halt irgendwie schon mal ein Exit mitgemacht. Also irgendwie, es ist extrem schnell gewachsen. Ihr wächst immer noch unglaublich schnell. Das heißt also auch, so ein wichtiger Baustein wie das Influencer-Marketing wächst dann ja auch einfach riesig mit. Was war das vielleicht, als du ankamst für ein Game oder was war das für ein Level? Ist, glaube ich, einfach sehr, sehr spannend, diese Growth-Journey einfach so aus deinen Augen mal so ein bisschen ja zu sehen und zu hören.
Vor allen Dingen, weil du gerade gesagt hast, da seid ihr gerade mit D2C gestartet und Influencer-Marketing für Amazon. Weiß nicht, ob das überhaupt geht, ob es das gibt, aber stelle ich mir dann nochmal viel, viel schwieriger vor. Das heißt, das war irgendwie alles so ein bisschen in den Kinderschuhen.
Ja. Ja, also Lena und Laurence hatten, es war genau das Timing mit Corona, hatten im Frühjahr gestartet, erstmal zu zweit D2C und das Team kam dann eigentlich, die ersten Angestellten kamen im November, ich habe im Dezember angefangen, offiziell Januar, also da hat es dann alles so langsam angefangen und gestartet. Wir waren noch super klein, es war super überschaubar, wir haben ganz andere Sachen berücksichtigt, als die wir jetzt berücksichtigen. Wir haben viel mehr uns noch mit den grundlegenden Thematiken befasst.
Was heißt das so effektiv? Was sind das? Also hast du irgendwie so ein, zwei Beispiele, was das so war?
So konkrete Beispiele?
Oder vielleicht auch so eine Sache, wo du denkst, da würde ich mir jetzt vor den Kopf hauen, wenn wir das so machen würden.
Oder würde ich jetzt gar keine Minute mehr dran verschwenden oder sowas. Einfach so, dass man es vielleicht so ein bisschen fassen kann.
Ja, also wir hatten super viele Landingpage-Themen immer, die aber so im Nachhinein, natürlich arbeiten wir an unseren Landingpages und optimieren die, aber wir haben sehr, sehr viel Zeit in vielleicht Kleinigkeiten gesteckt, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht so relevant oder so notwendig waren. Wir hatten halt einfach, glaube ich, auch, wir waren ja immer gebootstrapped. Das heißt, wir haben einfach sehr, sehr viel noch manuell gemacht. Da haben wir mittlerweile viel, viel mehr Automatisierung hinter, viel, viel mehr Insights. Ja, aber ich würde sagen, am Ende, das ist vielleicht auch gerade das Schöne, dass sich manche Dinge auch nicht verändert haben und dass vielleicht auch so ein bisschen das Erfolgsrezept noch dahinter ist, dass diese Runde, die ganz am Anfang da schon da war, noch immer so besteht und wir uns mittlerweile halt einfach lange kennen und uns blind kennen und mittlerweile genau wissen, wie die anderen reagieren in diesem, wir nennen es das Core-Team, und genau wissen, wie sie reagieren, was wir gegensteuern müssen, was vielleicht schief ankommt, was nicht schief ankommt, uns da manchmal käbeln, aber uns halt einfach sehr gut verstehen. Und ich glaube, das ist vielleicht eher das Positive, was so mitkam. Dass wir sehr eng zusammengewachsen sind in der Zeit.
Es ist immer so, für Außenstehende habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen schwer zu greifen. Also jeder ist sozusagen mit dem Ergebnis von Influencer-Marketing irgendwie im Privaten konfrontiert. Also jeder kennt es ja irgendwie selber. Es gibt ja irgendwie keinen Influencer, der keine Werbung macht, sage ich immer. Also es ist einfach so ein omnipräsentes Thema. Was heißt das vielleicht so ein bisschen in Zahlen? Also 2020 wart ihr dann zu dritt oder zu viert?
Ja.
Wie hat sich das dann sozusagen irgendwie einfach so historisch so ein bisschen entwickelt? Dann war so von wegen so, okay, Eva, versuch mal bitte das aus. Wir machen das jetzt mal nur für den deutschen Markt. Nur wenn man jetzt, also es ist jetzt ja auch nicht so, wie als wäre das vor 15 Jahren gewesen. Ja. Also wir haben jetzt den, ja, irgendwie 11.4. Ja. Also wir reden jetzt hier irgendwie über ja, knapp 4 Jahre, drei so Jahre. Drei Jahre ungefähr. Ja. Also, so, was waren so die Stationen? Also, das ist so, das ist voll schwer zu greifen.
Ja, also ich kann es mal so, ich kann es anders formulieren. Wenn wir in ein neues Land gehen oder damals, haben wir eigentlich immer ein ähnliches Setup, was das Influencer-Marketing angeht. Und das umfasst, dass wir eine Recherche machen, dass wir uns auseinandersetzen mit, wer sind eigentlich die großen Influencer, die anschreiben und da in Kontakt treten und dann eigentlich 2 Testwochenenden machen, nennen wir sie. Es kommt immer auf die Jahreszeit an. In dem Fall war es eher noch im winterlichen Monat, also da machen wir dann Sonntag, Montag zum Beispiel. Jetzt würden wir eher in den sommerlichen Monaten eher unter die Woche gehen. Und da haben wir wirklich innerhalb von 2 Tagen, also 2 so Wochenendslots, um die 100 Influencer getestet auf einen Schlag. Das ist natürlich sehr praktisch, weil du hast mehrere Touchpoints beim Kunden, du wirst öfters gesehen und das erleichtert es dir auch in gewisser Weise in der Performance, weil einfach vielleicht sieht der Kunde es nicht nur bei Influencer A, sondern auch bei Influencer B und vielleicht kauft er dann. Aus diesem Test ergeben sich dann etliche Influencer, die hoffentlich profitabel sind und interessant für dich sind und ein paar, wo du siehst, nee, funktioniert gar nicht, die buche ich nicht nochmal. Und mit dem Pool an Influencern, die profitabel sind und waren, kann man in die nächste Runde starten und langzeitige Kooperationen aufbauen. Somit hat man schon mal ein, ich sag, gesichertes Polster. Man geht davon aus, dass die weiter skalieren, dass sie hoffentlich in diesem Bereich bleiben und kann von da an immer weiter testen und dann die Kampagnen aufbauen, die Strategie aufbauen, die Monate aufbauen. Aber so war das, also es war damals im April, März. Ich hatte damals ja im Januar angefangen, im April, März haben wir den ersten Test gemacht, kurz um Ostern.
Genau auf diese Art und Weise?
Genau auf diese Art und Weise. Genau, wir hatten 2 Wochenenden, wo wir 100 Stück getestet haben, mit einem Budget von ungefähr 35.000 Euro. Und also da war alles mit dabei, ganz, ganz, ganz kleine, ein paar größere, aber nicht super große, sondern wirklich so das Mittelfeld. Genau, und sind dann so gestartet.
Und dann ist es hoffentlich direkt in dem Wochenende noch profitabel gewesen. Und weil ich finde das voll spannend, dass direkt sozusagen, wenn ich jetzt weiß, okay, sonntags oder montags kommen irgendwie 100 Posts, dann ist ja zum einen voll der Druck auf dir, dass du sagen musst, okay, da muss jetzt auch irgendwie was passieren. Aber zum anderen ist es halt auch voll die Chance für die oder die Kunden, dass sie halt wissen, wenn da irgendwie was passiert, dann ist es halt bei 100 anderen Influencern und die Chance, dass sie dann das irgendwie 3-4 Mal sehen, natürlich auch super hoch und wissen, okay, ich muss jetzt da bestellen, weil Montag oder Dienstag ist es dann vorbei.
Ja, nein, also beides. Es ist so ein bisschen, natürlich, das Ziel ist, dass es profitabel ist. Mhm. Man kann es nie garantieren. Man weiß nie, wie der Split ist und sonst was. Und das ist der erste Touchpoint. Man muss auch sagen, wir waren schon im DM, wir hatten Vertrauensverstärker. Das sehen wir auch in den anderen Ländern, dass es immer ein bisschen schwieriger ist als in Deutschland, weil wir in Deutschland einfach schon ein ganz anderes Startpolster hatten von der Markenbekanntheit als jetzt in den anderen Ländern. Trotzdem geht man davon, oder hoffen wir immer, gehen wir davon aus, dass wir aus diesem ersten Wochenende halbwegs plus minus null rauskommen, vielleicht mit einem leichten Minus und das ab dann aufbauen können.
Ja.
Aber das heißt sozusagen das Ergebnis von eurem Test dann da, den ihr dann damals zusammen das erste Mal gefahren habt, wie war sozusagen das Ergebnis? War es dann sozusagen plus minus null? War es irgendwie, also tendenziell würde ich tatsächlich irgendwie sagen, obwohl es war 2020, da hat irgendwie gefühlt eigentlich noch 21. alles. 21, da hat eigentlich gefühlt eigentlich noch alles funktioniert.
Ja, was da war das Ergebnis? Wir profitabel. Also da waren wir leicht profitabel, nicht sehr profitabel, aber leicht profitabel. Haben etliche Profile rausgewonnen, mit denen wir auch nach wie vor arbeiten, was sehr schön ist. Genau. Und mit denen haben wir dann direkt losgestartet.
Und wie war das dann so ein bisschen so historisch? Was war sozusagen das nächste Land, was ihr, also wie geht man dann so ein bisschen vor? Optimiert man dann irgendwie, also man merkt, ihr seid so voll international jetzt schon aufgestellt. Wie geht man dann weiter vor? Man hat ja irgendwie so die Möglichkeit, okay, baue ich jetzt erstmal, ist krass in Deutschland weiter auf, gehe ich jetzt direkt sozusagen weiter ins nächste Land? Wie hat sich sozusagen dann so euer Game so historisch so ein bisschen weiterentwickelt über die Länder hinweg?
Ja, wir sind dann direkt kurz danach eigentlich, April, Mai, haben wir Italien gelauncht. Und als Background, da kommt dann Organic Social Media ins Spiel, weil wir haben einfach super viele Nachrichten bekommen von italienischen Nutzern und italienischen Influencern, die mit uns arbeiten wollten. Und wir wussten aber, hey, dahin liefern macht keinen Sinn, der Shop ist auf Deutsch. Und dann war es eigentlich so, selbsterklärend. Mhm. Wir starten mit Italien und haben dann relativ zügig und naiv damals noch den italienischen Shop gestartet. Und genau, mittlerweile ist Italien fast so groß wie Deutschland, beziehungsweise manchmal sogar genauso groß.
Krass. Und das ist sozusagen, wenn man dann sozusagen auf Social Media und Influencer überträgt, ist es sozusagen wirklich immer das ähnliche Plug-and-Play-Modell, was ihr sozusagen dann anwendet?
Mit Anpassungen natürlich, aber es ist immer dieses, das Prinzip dahinter ist ja, dass wir gebündelt an ein, zwei Tagen eine Reichweite aufbauen wollen und diese nutzen wollen. Und dass das natürlich alles andere auch befruchtet, dass es unsere Paid Social befruchtet, dass andere Kanäle einfach dadurch auch nochmal einen Schwung kriegen. Und das ist das Prinzip dahinter, dass wir versuchen, möglichst viel Sichtbarkeit aufzubauen, dass die Marke gesehen wird, erkannt wird und auf dem dann aufbauen können und etwas quasi aufbauen. Ja.
Aber macht ihr das dann nur ein einziges Mal oder kommt das immer sozusagen wieder, dass man sagt, okay, im Winter probieren wir das nochmal mit dann vielleicht den gleichen oder anderen Creatoren aus oder wie ist dann die langfristige Strategie, wenn man einmal in die Länder reingekommen ist und so einen Grundstock an Leuten, mit denen man zusammengearbeitet hat, aufgebaut hat? So?
Ja. Also nach dem Test gehen wir dann vor, wie mittlerweile auch in Deutschland, dass wir die, die performt haben und die für uns gut funktioniert haben und die wir spannend finden, dass wir die regelmäßig buchen, in Abständen von 3 bis 5 Wochen immer. Da dann auch relativ zügig 3 Monate, 6 Monate Jahresverträge eingehen und da wirklich mit denen planen und in diesen Slots halt immer wieder neue testen. Also das ist dann ein ongoing game. Sobald wir einmal einen Pool haben an ein paar Influencern, die performen, testen wir immer weiter.
Mhm. Ihr seid ja jetzt sozusagen auf 17 Personen sozusagen in dem Team angewachsen. Mhm. Wenn man das jetzt so wahrscheinlich so von außen betrachtet, war es ja schon voll der Run so ein bisschen. Was würdest du sagen, waren so irgendwie so aus der operativen Brille bei euch so vielleicht so die wichtigsten Meilensteine, das irgendwie auch fulfillen zu können? Also ihr habt ja eine unglaubliche Menge an Kooperationen, die ihr jeden Monat macht, die ihr irgendwie im Team abwickeln müsst. Ich stelle mir das halt sozusagen neben diesem, okay, ich expandiere jetzt und ich muss Umsatz machen und ich erschließe den neuen Channel, muss ich ja irgendwie auch voll langfristig denken, ich muss jetzt anfangen zu hiren, damit ich irgendwie in 2 Monaten das nächste Land sozusagen, rangehen kann, weil also deine Zeit ist ja auch begrenzt, du kannst dich ja jetzt nicht alleine um 6 Länder kümmern. Also was waren vielleicht so Meilensteine rückwirkend auf dem Weg in der Company?
Aufs Team bezogen?
Aufs Team, irgendwie was waren so vielleicht so einfach extrem entscheidende Punkte, dass es halt irgendwie jetzt auf dem Level funktioniert, wo es halt funktioniert?
Ich glaube, die hatten wir jetzt nicht so extrem, sondern es waren immer schleichende Prozesse und es waren immer Sachen, die auch organisch gewachsen sind. Und da, glaube ich, kommt dieser Background, dass wir bis letztes Jahr noch gebootstrapped waren, nach wie vor aber genauso arbeiten und immer den Gedanken hatten, dass wir nicht auf einmal explodieren können und dass wir nicht auf einmal ein Team von 100 Leuten werden oder so, sondern dass Sachen immer gewachsen sind. Wenn wir gesehen haben, Italien funktioniert und Italien kommt an die Kapazität und wir brauchen mehr Leute, dann haben wir angefangen, jemanden zu hiren. Aber auch dann nicht 5 Leute, sondern eine Person erstmal. Und die dann weitergeschaut, Stück für Stück. Und das alles immer ein organischer Prozess war und wir geguckt haben, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, das Bestmögliche machen und dann Stück für Stück, wenn es skaliert, jemanden dazunehmen.
Wie sieht das denn
kurz sozusagen? Kurz Stille, weil beide überlegt haben.
Wie sieht denn das dann sozusagen? Also ich will dieses Thema so gerne verstehen, weil es ist halt irgendwie, ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, man versteht es nur richtig gut, wenn man halt wirklich jeden Tag drin ist. Sonst ist es irgendwie so ein extrem performanter Marketingbaustein, der für extrem viele Brands funktioniert. Aber wenn du halt nicht drin bist, bist du nicht drin. Weißt du, wie ich meine? Dann bist du halt eher Konsument, aber du bist nicht sozusagen in der Exekutive, in der Operative aus Brandsicht drin. Was ist denn dann so, also du hast jetzt ja auch einfach extrem viele Leute gesehen, du hast viele Leute eingestellt, du hast viele Leute sozusagen, die jetzt mit dir arbeiten. Woran achtest du oder worauf achtest du, wenn du halt irgendwie beispielsweise dann wirklich wen hiren willst? Oder vielleicht worauf würdest du jetzt, wenn du so ein bisschen so dann auch irgendwie die erste Person mal hirst für ein Team? Also was ist so das, worauf du achtest? Also wenn ich mich jetzt bewerben würde, würde ich wahrscheinlich nicht lange durchkommen, weißt du? Aber so, was ist so, was macht, also was, wonach suchst du in Personen?
Ja. Wir gucken nicht auf den Lebenslauf, weil wie wir wissen, bei mir der Lebenslauf sagt nicht viel aus. Ich gucke vor allen Dingen drauf, dass die Person sehr zahlengetrieben ist, kommunikativ ist und extreme Lust an der Analyse und an dieser Kommunikation hat. Also wirklich sich reinfuchsen kann in Themen. Und wir gehen eigentlich da ganz, ganz typisch vor, wir haben ein erstes Bewerbungsgespräch, was aber meistens nur 15 Minuten dauert, was nur ein Kennenlernen ist, eher auf einer persönlichen Ebene, um zu gucken, harmoniert es nicht, sind die richtigen Fragen vielleicht auch dabei, sind die richtigen Gedanken dabei und gleichzeitig auch von unserer Seite so ein bisschen Einblicke zu geben, was heißt es eigentlich im Influencer-Marketing zu arbeiten? Also so, wie sieht das aus? Und es ist nicht das Sternchen-Business, wo man auf Celebrities trifft und nur Party macht, sondern es ist halt am Ende auch sehr saleslastig. Es ist Verhandlung, es sind auch taffe Gespräche, egal ob man gerade eine super Kooperation führt oder nicht, aber es wird immer wieder Punkte geben, wo es halt nicht so gut läuft, wo man das richtige Wort finden muss, richtig kommunizieren muss, und darauf achte ich vor allen Dingen. Wir machen dann immer noch eine kleine Case Study, aber bei der Case Study geht es mehr darum, ob die Marke verstanden wird und die Zielgruppe verstanden wird. Also da geht es darum, such mir ein paar Influencer raus, die du denkst, die auf die Marke passen würden. Sag mir, wieso sie passen würden. Wie würdest du sie einbriefen? Oder irgendwie solche Themen, wo man nicht unbedingt jetzt viel Erfahrung für braucht, sondern die vielleicht mehr so persönliche Entscheidungen sind und persönliche Gedankengänge.
Wie sah das vielleicht so ein bisschen, also du bist ja auch einfach selber noch recht jung, also wie geht man selber irgendwie so einen Weg mit? Also du hast ja einfach direkt extrem jung einfach angefangen, bist jetzt irgendwie in 3,5 Jahren extrem weit hochgestiegen. So, wenn man es von außen betrachtet, ist es ja schon einfach eine extrem schnelle Karriereleiter, so in extrem kurzer Zeit. Wenn ich mir jetzt überlege, das wäre mir passiert, dann würde ich mir fragen, so wie gehe ich irgendwie persönlich mit so viel Verantwortung irgendwie um? Ich muss irgendwie, also du musst ja einfach mega viel entscheiden. Das macht dann irgendwie einen deutlich zweistelligen Prozentbetrag vom Umsatz irgendwie aus. Also sozusagen, es ist halt auch einfach ein extrem relevanter Absatzchannel, also auch irgendwie die Verantwortung, die bei dir liegt, auch wenn der Name vielleicht auch erstmal so rüberkommt, so, ja, das ist einfach so eine Art Game, das ist, also da steht jetzt nicht irgendwie Head of Sales oder sowas, weißt du, wie ich meine? Also sozusagen die Konnektivität zum Vertrieb am Ende ist einfach immens. Wie bist du selber so ein bisschen so in die Rolle reingewachsen und wie hast du das so einfach so ein bisschen gemacht? Ich finde das voll spannend.
Gute Frage, ne? Ich weiß es selber nicht so ganz. Es ist, glaube ich, eine ziemliche Leidenschaft dahinter. Mir macht es einfach unfassbar viel Spaß. Und das merke ich jeden Tag, dass das ein Bereich ist, der mir Spaß macht, wo ich immer wieder gerne neue Dinge entdecke. Mir macht es auch super viel Spaß, und das habe ich relativ schnell gemerkt, einfach ein Team zu führen und ein Team zu haben, mit dem ich kommunizieren kann, mit dem ich arbeiten kann, auf das ich mich freue. Ich habe sicherlich auch schwerere Phasen gehabt, hatte auch ein paar Coachings, wo ich mich dann nochmal genauer informiert habe, wie ich in welche Themen rangehe und wo ich reinwachse. Aber am Ende lernt man halt aus diesen ganzen Situationen und aus diesen ganzen Momenten, wo es vielleicht mal nicht super rosig läuft, und kriegt dann einfach die Sachen mit und wächst dann langsam Stück für Stück rein, mit Hilfe natürlich von Mentoren, von Coachings, von Leuten, die einen vielleicht immer mal wieder begleiten und immer mal wieder sagen, hey, so und so kannst du es vielleicht machen. Guck dir das mal an.
Also es ist wahrscheinlich einfach viel einfach selber machen und irgendwie selber machen und Fehler machen. Aber irgendwie, das gehört einfach krass mit dazu.
Ja, und ich glaube, das ist wie bei allem. Also solange du Spaß dabei hast und eine Leidenschaft dafür hast, dann willst du dich auch selber reinfuchsen und dann versuchst du dich zu informieren, versuchst am Ball zu bleiben, dich mit anderen auszutauschen und solche Themen halt.
Du, um das Thema vielleicht einmal ein bisschen zu wechseln, du hast eben ja schon angesprochen, dass ihr 2022 dann einen Exit gemacht habt. Wie war das für dich? War das irgendwie dir auch schon lange vorher bewusst? Ich meine, da warst du dann ja gerade knapp 2 Jahre sozusagen da. Musstest du dann irgendwie extra viel arbeiten in der Zeit oder bestimmte Sachen vorbereiten? Keine Ahnung.
Noch ein paar Ahnung. Zahlen bereinigen.
Bisschen hier was aufpushen, keine Ahnung. Wie war der Zeitraum sozusagen für dich?
Ja, es war super spannend. Es war super spannend, weil wir alle, glaube ich, aus dem Zeitraum extrem viel gelernt haben. Wieder dieses Lernen und Mitnehmen war halt in dem Zeitraum, weil wir uns durch diese ganzen, es waren ja Prozesse und es waren ja immer wieder Überlegungen und es war ja nicht der Erste, der dann direkt auf den Zug aufgesprungen ist, sondern ja auch, es waren auch davor schon mal mit Investoren Überlegungen, die uns dann auch zur Seite gestanden haben mit Tipps und Tricks und vielleicht auch begleitet haben in manchen Situationen. Und das hat uns, glaube ich, sehr viel einfach auch nochmal mitgegeben, weil jede Frage, und das ist auch eine Sache, die ich ganz gerne immer in meine Führungsposition mit reinnehme, ist Fragen stellen. Weil ich finde, das Team lernt am meisten nicht, wenn man immer wieder was reinbuttert und immer wieder mit Kommandos kommt, sondern einfach die richtigen Fragen stellen. Und wenn man die richtigen Fragen stellt, denkt die Person gegenüber über die Sachen nach, macht sich ihr eigenes Bild und kommt mit den Antworten. Und wenn ich die Fragen regelmäßig stelle, weiß die Person irgendwann, ach, das ist eine Sache, die wichtig ist, über die sollte ich mich vielleicht informieren und die sollte ich vielleicht immer im Kopf haben. Also, wenn ich frage in der Früh, wie sieht der ROAS aus, dann ist das eine Sache, da weiß jeder im Team, das gucke ich mir als erstes in der Früh an. Ja. Und das Fragenstellen ist, finde ich, eine Sache, die hat uns sehr, sehr viel in der Zeit, weil es wurden super viele Fragen gestellt, deswegen haben wir super viele Zahlen aufgearbeitet und das wurden dann Routinen. Das wurden dann einfach Mechanismen, die wir aufgebaut haben. Und es wurden dann Zahlen, auf die wir jetzt noch gucken, und die uns weiterentwickelt, mit denen wir uns weiterentwickelt haben.
Es ist so ein bisschen, so eine Analogie zu ziehen. So vom Gefühl her zum Gespräch mit Kathi und Andi. Ja. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Die waren bei Hello Buddy verantwortlich fürs Influencer-Marketing. Und damals auch irgendwie so gemerkt, die haben dann auch so ein bisschen über den Exit gesprochen und dass da sozusagen alles so einfach so richtig perfektioniert wurde. Mhm. Und das war wirklich so, da wurde so das Waterproof, Bulletproof Konzept entwickelt, was dann irgendwie auch einfach danach noch sozusagen Bestand gehabt hat. Das fand ich irgendwie, spannend zu hören, dass es bei euch ähnlich war.
Ja.
Lass uns vielleicht jetzt einfach mal sozusagen den ersten Teil abschließen, wenn du nichts dagegen hast, Moritz. Und dann sofort im zweiten Teil noch so ein bisschen Groundwork machen und sagen, okay, wie sieht richtig gutes Influencer-Marketing aus? Dann noch ein bisschen so in die tieferen Themen einsteigen. Wir leiten den Teil sozusagen immer über mit einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Kann auch ein Aperol oder irgendein anderes Getränk sein, aber wenn du die eine Person aussuchen müsstest oder sagst, mit der würde ich gerne mal sprechen.
Was wär's erstmal für ein Getränk?
Naja, Kaffee,
once in a lifetime.
Kaffee wisst ihr jetzt, ist das also, nicht das schwierig. Beste für mich. Wahrscheinlich wird es ein Tee.
Ja, auch sympathisch.
Ein Tee oder wenn es abends ist, dann gerne auch ein Aperol. Hier stehen ja schon spannende Bücher gegenüber. Ich glaube, es wäre Melanie Perkins, die Gründerin von Canva.
Ah ja.
Ja.
Okay.
Ja, weil wie ihr gehört habt, Grafik und stimmt. So macht mir super viel Spaß. Ich finde, das ist so eine grandiose Idee.
Also. Das ist auch einfach voll die grandiose Geschichte. Das fällt mir gerade noch so ein. Das war doch auch so voll der so Hidden Champion und sowas. Ja. Keiner hatte die doch irgendwie so.
Keiner wollte sie unterstützen. Ne?
Ja. Irgendwie sowas. Ich hatte das krass. Ja.
Keiner wollte sie unterstützen. Ich finde einfach generell Frauen, die gründen, ist mega cool. Das muss man unterstützen. Die Geschichte von ihr zeigt halt, dass das viel zu wenig auf dem Radar ist. Ich finde das Produkt genial. Also das Produkt ist einfach. Das erleichtert, glaube ich, jedem von uns einfach massiv den Alltag und das ermöglicht jedem, tolle Sachen zu kreieren. Und die Geschichte ist toll, ja.
Das stimmt, ich habe gesagt, also
super spannende Person.
Über den Namen wäre ich jetzt, glaube ich, nicht auf die Geschichte gekommen, aber ich habe auch gehört, sehr extrem, schon eigentlich 7-mal gescheitert, keiner wollte sich unterstützen und jetzt ist es irgendwie Multi-Billion-Dollar-Company.
Ja, ich glaube 40 Billionen oder
40 Milliarden. Milliarden, ja. Glaube ich. Aber es ist auch, glaube ich, Australien, ne?
Ja, sie kommt aus Australien. Ne? Sie kommt aus Australien, hat dann ja versucht, irgendwie Investoren zu finden und sonst was. Und ist dann jetzt am Ende, dann hat sie es, glaube ich, über einen Kontakt im Silicon Valley geschafft.
Krass. Gibt's so einen Baustein, also du würdest sie jetzt wahrscheinlich nicht fragen, so okay, what's the best advice for this template oder sowas? How to create this at this? Also du würdest ja wahrscheinlich irgendwie, hast du irgendwie eine Frage, die du ihr gerne stellen würdest, oder ist es irgendwie einfach so, erzähl mir einmal die Geschichte?
Ich glaube, es wäre mehr die Geschichte und ich finde sie als Person und die Videos, die man von ihr sieht, ich finde sie super sympathisch. Ich finde die Geschichte einfach beeindruckend, dass sie auch so ehrgeizig trotzdem an diese Idee weiterhin gedacht hat und eigentlich dieses Banale, dass es so ein simples Produkt ist, aber so vollkommen unterschätzt und das finde ich irgendwie schön. Und war etwas zugänglich, weil ich meine, es gab ja Grafiktools und es gibt Grafiktools und es gibt die großen. Aber so war es halt anzugreifen und da was Simples zu machen, was jeder benutzen kann. Also ich glaube, ich würde sie schon mehr so um so Grundprinzipien und so ein paar Themen würde ich einfach gerne mit dir besprechen.
Sehr cool. Dann lass uns von da mal überleiten in das Groundwork-Thema, was ich eben schon ein bisschen angeteasert habe. Also wir haben jetzt einfach eine Expertin hier sitzen, die sehr viel in dem Thema schon gesehen hat, irgendwie 800 Kooperationen, wenn man das disclosen darf, im Monat sozusagen betreut.
Wie das ist doch so eine verrückte Zahl, ne?
Ist irgendwie sehr komisch greifbar, wenn ich ehrlich bin, also zumindest für mich als außenstehende Person. Wie würdest du vielleicht vorgehen, wenn du jetzt eine fiktive Brand hingesetzt bekommst und sagst dir, Eva, bau mal bitte hier eine komplett neue Strategie auf? Gibt es da irgendwie so ein, zwei Sachen? Ist es einfach vielleicht Plug and Play, das, was ihr jetzt vielleicht gut gemeistert habt für die neuen Märkte, oder wie würde das aussehen?
Ja. Ich, ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass der Podcast von so, also meistens sind es Agency-Owner und Brand-Owner so im siebenstelligen Bereich, die diesen Podcast hören. Und für viele Personen ist das Thema halt gerade so irgendwie am Anfang, viele wollen es angehen. Das heißt, es wäre sozusagen die Frage, wie würdest du vielleicht, wenn du jetzt sozusagen aus Brand-Owner-Sicht an das Thema herangehst, wie würdest du sozusagen beispielsweise den Influencer-Bereich von Zero aufbauen, wenn die Ressourcen halt wirklich jetzt mal begrenzt sind und jetzt nicht 17 Leute irgendwie so im Team stehen?
Ja, es gibt so ein paar Learnings. Eines wäre auf jeden Fall, ja, muss ich kurz schlucken. Eines wäre auf jeden Fall das Team. Mhm. Ja, und da geht jetzt hier auch nochmal ein großes Dank an das Team raus. Die richtigen Leute. Weil die richtigen Leute, also jemand, der motiviert ist, der leidenschaftlich dahinter ist, der Zahlen verstehen will, er muss sie nicht verstehen direkt am Anfang. Das ist alles, sind alles Sachen, die man lernen kann. Aber er muss die Lust dazu haben. Und die Leute zu finden, das ist schon mal das A und O. Wenn man eine Person im Team hat, die wirklich motiviert ist, die Lust hat, was anzupacken und das zu machen, erstes Learning auf jeden Fall. Das zweite ist, nicht Angst zu haben vor seiner Zielgruppe beziehungsweise vor seiner Nicht-Zielgruppe. Das ist eine Sache, die ich immer mal wieder sehe, vor allen Dingen beim Influencer-Marketing, weil man verhängt sich so schnell und verheddert sich da in den Profilen, die man persönlich schön und toll findet. Und dieses typische, jetzt sage ich für mich, das typische Profil von der wunderschönen Frau, wo die ganze Inneneinrichtung beige ist, ja, und ihr ganzes Leben ist perfekt und das finde ich toll. So, wäre jetzt meine erste Idee, ich buche die. Aber ich muss mir die KPIs erstmal angucken und muss vielleicht einfach nochmal überdenken, ist das wirklich die Person, die auch meine Produkte am Ende verkauft? Ist das die Person, von der ich kaufen werde? Oder ist das nur die Person, die ich mir angucke, weil ich sie einfach toll finde? Und was wir relativ direkt am Anfang im ersten Test gemerkt haben, ist, dass unsere Zielgruppe viel, viel größer ist, als wir denken und als wir denken wollten. Ja? Und dass vielleicht super viele Profile dabei sind, die ich ausgeschlossen hätte und wo ich gesagt hätte, nee, das ist kein Brandfit.
Auf gar keinen Fall.
Ja. Und dann sieht man, dass die mega performen und am Ende ist das halt deine Zielgruppe. Und ich glaube, du willst sie haben, wenn sie Umsatz macht. Also musst du dich, glaube ich, damit auseinandersetzen. Ja. Aber vielleicht ist deine Zielgruppe nicht komplett beige, sondern auch grün, blau und pink im Profil. Das ist so ein Ding, was ich immer wieder sehe bei Brands, dass sie super Angst haben, zu testen und Profile anzugehen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht nach dem perfekten Brandfit aussehen.
Also das heißt sozusagen im Zielgruppensourcing auf jeden Fall viel testen, viel ausprobieren.
Ja.
Du hast eben im Sourcing auch gesagt, dass du dir spezielle KPIs anguckst, wenn du jetzt sozusagen neu anfangen würdest. Was sind so die wichtigsten Metriken, die du dir anguckst und was muss da stimmen, was passt gar nicht? Also das ist, glaube ich, auch extrem schwierig.
Ja, also wir lassen uns immer die Story-Views schicken und die Link-Klicks. Wir versuchen es als Videoformat zu kriegen. Ist nicht so einfach und kriegt man nicht so oft. Ja.
Dass man sagt schon denkt so, okay, ich will jetzt irgendwie einfach so ein Screen-Recording haben oder sowas.
Ja. Weil sonst PDF auch einfach viel zu leicht zu bearbeiten ist.
Ja, ja, okay. Und weil es, also am Ende ist es, glaube ich, es ist halt die beste Variante, weil man sieht es gut genug, wenn man diesen einen Screenshot macht, dann hat man oben die drei Top-Stories, ja, und da wurde vielleicht die Schwangerschaft verkündet und in der nächsten die Trennung und dann ist der Promiflash-Artikel. Ja, so. Und dann in der ganz unten, da präsentiert sie dann mal ein Produkt. Mhm. Das heißt, wirklich da ein Video und zu sehen, wie die schwanken auch. Mhm. Sich darüber halt bewusst zu sein, was kann für eine Schwankung dahinter stehen. Und jeder hat eine Schwankung. Und wir wissen, dass wenn die Sonne rauskommt, dann eine Schwankung ist. Ja. Und sich dessen einfach schon im Vorhinein bewusst sein. Und Link-Klicks. Link-Klicks sind für uns die KPI, die am wichtigsten ist.
Also das heißt, wie oft ist der Link, der sozusagen in der Story beispielsweise präsentiert wird, dann auch wirklich angeklickt worden im Verhältnis zu den Leuten, die es gesamt gesehen haben?
Ja, beziehungsweise vor allen Dingen, wie oft wurde ein Link eines Produktes angeklickt, der kein Kleidungsstück ist. Ja? Also ein Produkt, was man kaufen will am Ende, weil ein Kleidungsstück, okay. Du hast diese typischen Outfit of the Day Posts, ja, und ich bin die erste Person, die jedes Mal auf die Hose klickt, weil ich mir die dann angucken will, ja, und guck mir die dann einfach an, aber kauf sie nicht, ja, und es ist keine werbliche Story in dem Sinne. Eine werbliche Story ist eine Story, wo ein Produkt präsentiert wird, wo am Ende ein Link ist, wo man wirklich über mehrere Sequenzen sieht, dass es ein Produktplacement ist und nicht einfach nur, ach, die Hose sieht ja cool aus. Deswegen, da gucken wir uns diese Link-Klicks
an. Aber das andere ist doch auch ein Product-Placement, oder bin ich blöd?
Ja, aber es ist intuitiver. Mhm. Und es ist am Ende, wenn wir uns jetzt unser Produkt angucken, schon fernab.
Ja, okay, true.
Ja.
Also es ist schwierig, so einfach so im Alltag irgendwie so, und jetzt nehme ich noch meine Biers mit.
Genau. Und wenn du nur so ein klassisches, wenn du jetzt ein Haul hast, wo wirklich mehrere Kleidungsstücke hintereinander gezeigt werden, können wir gerne drüber diskutieren. Aber wenn du dieses eine Bild hast, nur von diesem, der Look des Tages, dann ist es mehr einfach, ach, ich lasse mich inspirieren und ich guck's mir mal an.
Aber heißt es auf der, also heißt es im Umkehrschluss auch, dass sozusagen Influencer-Marketing im Fashion-Bereich einfacher ist als jetzt sozusagen im Consumer-Bereich wie bei euch, oder?
Nein, das glaube ich nicht.
Okay.
Glaube ich nicht. Ich glaube eher schwerer. Aha. Aber weil ich ja gerade gesagt habe, ich klicke immer drauf, aber ich kaufe es dann trotzdem nicht. Außer es ist vielleicht die lange Story, wo das Produkt ausgiebig vorgestellt wird und von allen Winkeln gezeigt wird. Aber es ist halt mehr, es ist wie, ich sag's jetzt, wie die Verlinkung zu einem Artikel, dass man draufklickt und es lesen will und durchgeht, aber nicht, dass es, der Klick ist nicht intuitiv für einen Kauf.
Weil vor allem auch so ein bisschen eher dann, also ich nehme jetzt mal wieder euer Produkt, das löst ja ein Problem sozusagen, ich fühle mich angesprochen von der Lösung, die das Produkt mit sich bringt und deswegen gehe ich auch eher auf den Link, das ist sozusagen dann eher so rumgedacht, ne?
Genau, und wir gehen dann, wenn wir die Link-Klicks haben, gehen wir mit simplen Rechnungen, da haben die Mädels tolle automatisierte Sheets ran und wir wissen circa, was unsere Conversion Rate ist bei neuen Influencern, bei verschiedenen Arten von Profilen. Wir wissen, was unser AOV bei den Profilen ist und können uns ungefähr an den Umsatz annähern, den wir erwarten könnten.
Was ist denn, aber
könnte.
Das ist ja jetzt der Case, wenn ihr schon viel ausprobiert habt, schon eine Datenbank dahinter gelegt habt. Wenn wir jetzt nochmal fiktive neue Brands sozusagen nehmen, dann würdest du quasi Sachen annehmen einfach und dafür dann, also Conversion Rate festlegen, AOV festlegen und dann dahingehend schätzen einfach, was die quasi bringen können.
Ja, du kannst dich ja entweder, wenn du andere Marketingmaßnahmen schon machst, an denen so ein bisschen orientieren.
Ja.
Normalerweise ist eine Conversion Rate beim Influencer eher höher als bei den anderen Kanälen, aber dann geh halt konservativ vor und nimm eine schlechtere. Selbst wenn du deine Shopify-Conversion Rate nimmst, ist sie normalerweise schlechter als die beim Influencer. Und wenn du von der ausgehst, dann hast du dein Worst Case oder eine konservative Errechnung, eine Annäherung des Themas.
Aber ganz wichtig in dieser Rechnung ist ja auch sozusagen erstmal die Basis, mit die, also sozusagen die Statistik zu den Link-Klicks. Wie identifiziere ich denn erstmal, ob das eine gute, ob ich da gerade, also wenn ich neu anfange, dann weiß ich jetzt ja auch nicht irgendwie aus 700 Kooperationen, okay, der Link, also die Link-Klick-Zahl ist jetzt gut. Wie rechne ich das vielleicht so ein bisschen? Also ich versuche mir dann ja wahrscheinlich irgendwie ein Verhältnis anzugucken zwischen...
Nee, da geht es wirklich nur um die tatsächliche Zahl. Und da ist es das Spannende. Ah, okay. Du hast die Mikro-Influencer, du hast diese ganz kleinen Profile, die ein extrem hohes Engagement haben. Und die haben vielleicht sogar viel, viel mehr Link-Klicks als irgendein großes Profil. Und das ist, glaube ich, genau diese KPI, die man dann oft unterschätzt, wenn man das dann irgendwie vergleichen würde oder sonst was oder auch mit den Story-Views. Es geht ja am Ende nicht drum, natürlich, es geht darum, wie viele Leute es gucken, aber wie viele Leute engagen mit der Story. Wie viele Leute klicken, wie viele Leute haben Lust, bei einem Influencer zu kaufen. Wie kauffreudig ist diese Community? Und das nochmal zu identifizieren. Und da geht es, dann am Ende ist es egal, ob es 100 oder 1000 Klicks sind, weil wenn ich meine Conversion Rate von 4% habe, dann weiß ich, die mit 100 kostet ja vielleicht auch weniger.
Hoffentlich.
Genau, oder ich muss besser verhandeln und mich dem besser annähern. Aber da hat man das Verhältnis ja dann trotzdem.
Jetzt ist es ja, also wir haben jetzt sozusagen diesen Metrikteil verstanden. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer so, also ich habe jetzt sozusagen die Vorbereitung abgeschlossen und ich sage, okay, die Person würde ich jetzt vielleicht gerne buchen. Wie würdest du vorgehen, wenn du vielleicht irgendwie ein Briefing aufsetzt für einen Influencer oder worauf würdest du achten, was sind so die allerwichtigsten Bausteine? Weil es würde mir jetzt ja auch nichts bringen, wenn ich jetzt irgendwie ein tolles, also ich habe eine perfekte Influencerin gefunden, die auch irgendwie preislich genau in meinen Rahmen passt. Es würde mir jetzt natürlich einfach nichts bringen, wenn, also sie kann jetzt nicht einfach nur das Bild hochladen und dann nur weil die Link-Klicks da sind, wird mein Produkt jetzt verkauft. Also ich muss ja irgendwie sozusagen auch Content anleiten, der dann ja auch irgendwie konvertieren kann. Worauf achtest du da oder was ist da besonders wichtig?
Nicht zu viel vorzugeben. Also Briefing ja, Skript nein, ganz klar. Nicht zu viel vorzugeben. Informationen zu wiederholen, die dir wichtig sind. Mhm. Weil wir haben zum Beispiel jetzt den Step, sie kriegen eine E-Mail. In der E-Mail ist ein Link, der öffnet sich dann über das Tool, mit dem wir arbeiten, ein Briefing mit einem kleinen PDF. Und die Informationen, die wichtig sind, wie der Link und der Rabattcode, die werden an allen Stellen eigentlich wiederholt. Die kann man nicht übersehen. Die Informationen wie, wann die Story hochgehen soll, wann die Story hochgeladen werden soll, was der Fokus ist oder solche Sachen werden auch wiederholt. Weil es ist einfach so, das kennen wir alle, vor allen Dingen, wenn man lange arbeitet, man überfliegt Dinge, man liest sie nicht so genau, also lieber die wichtigsten Informationen wiederholen. Und dann mehr Inspiration geben. Wir sind nicht sehr genau, also die dürfen sich ihre Produkte selber aussuchen, gucken, was für sie am besten passt. Und dann können wir Ideen geben, Fragen stellen. Sind wir wieder beim selben Thema. Unsere eine Briefingseite besteht aus Fragen. Also, wie baust du die Bärchen in deine Routine ein? Was waren für dich die Probleme und was sind die Lösungen mit den Bärchen? Also wirklich einfach die Influencer auf die Idee bringen, aber ihnen nicht die Worte in den Mund legen, weil dann funktioniert es nicht.
Habt ihr das auch ausprobiert? Also die Briefings dann quasi wortgenau auszuformulieren?
Die wird am Tisch nur ganz verschwiegen, so leicht gelegt.
Ja, nee, wir hatten mal Briefings, wo auf jeden Fall mehr Inhalt drin stand. Mhm. Da kamen dann auch ganz wilde Sachen raus, weil dann das Schlimmste waren dann irgendwelche Screenshots von den Briefings und den Stories. Ja, und wir haben halt gemerkt, dass umso persönlicher die Story ist und umso nahbarer sie ist, umso besser performt sie. Und mit diesem Fragen stellen geht man halt dem Problem direkt aus dem Weg. Mhm. Man kann natürlich, dann hinten gibt es nochmal Produktinformationen. Da sage ich dann einfach nochmal, hey, das ist das Produkt, das sind die Sachen, die drin sind und dafür ist es gut. Aber am Ende denke ich mir, der Influencer, der dieses Produkt bewirbt, beschäftigt sich auch mit dem Thema und wird es ja nicht einfach so bewerben.
Ist, glaube ich, auch einfach irgendwie eine gute Sicherstellung, dass sich auch irgendwie der Influencer automatisch mit dem Produkt so ein bisschen auseinandersetzt, weil, also keine Ahnung, wenn ich ja sozusagen eine Frage irgendwie umgedreht beantworten muss, dann ist ja sozusagen die Auseinandersetzung und die Identität oder Identification with the Brand ist einfach deutlich höher, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt irgendwie Vorteil Nummer 1, das ist Vorteil Nummer 2, das ist Vorteil Nummer 3, bitte führ die irgendwie zusammen.
Es wirkt wahrscheinlich auch einfach nativer, als wenn ich jetzt so, okay, ab jetzt bitte Werbung und dann ist eh abgeschaltet, so nach dem Motto, ja. Und wie geht man dann, wenn jetzt das Briefing erfolgreich rausgeschickt wurde, sozusagen danach weiter vor? Also setzt ihr euch dann irgendwie im Teamkalender einen Reminder oder so, hier da postet Influencer
Public Viewing
XY, ja. So nach dem Motto? Oder was sind die Next Steps?
Bei der Anzahl an Kooperationen ist das ein schwierig.
Da wird Eva könnte einfach ganz komisch Eva könnte einfach den ganzen Tag Stories gucken.
Völlig verrückt. Ja, aber es ist so im Team. Ja. Es ist auf jeden Fall so. Ja, es sind.
Wird auch ein bisschen getuschelt, ne?
Ja, es wird viel getuschelt. Ganz viel Gossip. ja, es ist. Wir haben Excel Sheet und wir haben ein super Tool, mit dem wir arbeiten, mit Linkster, wo wir alle unsere Kooperationen drin haben und tracken und direkt dann alles auch sehen, wo wir auch unsere Automatisierung drin haben. Also unser Briefing geht automatisch auch über das Tool raus. Und dann natürlich ist es die Story checken. Das ist ein manueller Prozess, der drin ist, der, glaube ich, aber auch jedem in diesem ganzen Thema zwischen Verhandeln und E-Mails und Kontakt halten und so super viel Spaß macht, da mal wieder reinzugucken. Und die meisten Stories werden eigentlich am späten Nachmittag hochgeladen, also gut in der Arbeitszeit. Da geht es dann darum, sich den Inhalt anzugucken, gucken, ob der Link funktioniert, ob der Rabattcode funktioniert, ob irgendwelche Fehler drin sind. Und dann kann man noch eingreifen, falls etwas wäre.
Okay. Gibt's so, wenn wir das Thema so ein bisschen abschließen, gibt's so, wir haben jetzt viel über Do's gesprochen, so sei quantitativ, probier Sachen aus, sei nicht so verkauft. Gibt's auch irgendwie so 2, 3 don't do it. Also denk nicht mal dran, ist irgendwie so, also nur so 2, 3 Sachen, die dir da direkt einfallen würden. Was sind so die 2 biggest don'ts im Influencer-Game?
Da gibt's viele.
Was sind die 2 größten?
Also wenn du ohne Zahlen arbeitest, das ist ein Ding, was immer wieder aufkommt, einfach so wild drauf losbuchen und halt überhaupt nicht bedenken, was dahinter eigentlich steckt. Das ist ein ganz großes Don't. Es gibt auch Kooperationen, die ein Don't sind. Also es gibt Profile, wo ich auch sage, lass die Finger von. Also wenn jemand politisch inkorrekte Aussagen trifft oder sonstige Sachen macht, dann bitte entferne dich von dem Ganzen. Also es gibt genügend Don'ts, wo man sagt, pass auf, auch kommunikativ von der Brand, welche Informationen sie rausgibt oder wie die Informationen aufbereitet sind sicherlich auch viele Don'ts dabei.
Stark. Fand ich sehr, sehr stark, die letzten 10 Minuten, viel Inhalt drin. Lass uns das Influencer-Thema vielleicht einmal kurz abschließen. Mhm. Es gibt ja eigentlich noch ein zweites Thema, was so Hand in Hand mit dem Thema geht und das ist so der Bereich Social Media. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, erstmal ganz spannend zu wissen, wie findest du, hängen die beiden Bereiche zusammen oder wie würdest du beschreiben, wie die beiden Bereiche zusammenhängen?
Ja, ich sag's immer so ganz nett bei mir im Team, weil ich habe ja beide Bereiche drin. Der Influencer-Bereich ist eher die Neukundenakquise. Wir haben natürlich Bestandskunden, die über Influencer reinkommen, aber am Ende ist das Ziel, Neukunden zu entdecken, Neukunden zu begeistern und Neukunden zum Kauf zu bewegen. Und der Organic Social Media Bereich ist die Bestandskundenpflege. Also ist die Visitenkarte, der Mehrwert für den Kunden, die Bindung an die Marke, das Branding und wirklich da nochmal viel tiefer reinzugehen. Also ein Kunde entdeckt uns, sieht uns über einen Influencer und merkt dann über unser Organic Social Media, was wir eigentlich alles machen und wer dahinter steht und was für Themen und da einfach einen Mehrwert bieten, dass sie was lernen können auch darüber, dass man verschiedene Formate hat.
Würdest du sagen oder würdest du mitgehen, dass wenn ihr sehr viel Influencer-Marketing macht, das auch teilweise zu Problemen kommen kann, dass die Personen dann einfach ja irgendwann nicht mehr ohne Rabattcode oder sowas kaufen? Also, keine Ahnung, viele Grüße an meine Freundin, die ist prädestiniert dafür, dass sie dann halt ihre Produkte einfach nicht mehr kauft, wenn kein Rabattcode oder sowas mit dabei sind. Und dann frage ich mich halt, okay, wie funktioniert eure Social-Media-Strategie, wenn die Leute dann eh nur wiederkehrend übers Influencer-Marketing kaufen?
Ja, also wir müssen es mal so sehen, im Influencer-Marketing, der Neukundenanteil ist circa, oder wir versuchen ihn, um die 70% zu halten. Mhm. Selbst bei alten Influencern versuchen wir dann den Abstand zu regulieren oder sonst was. Das kriegen wir nicht immer hin, aber versuchen wir. Ja? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Bestandskunden kaufen ja auch über Newsletter und das ist ja unser erstes Ansehen, dass sie über WhatsApp kaufen und über Newsletter und sie müssen nicht über Organic Social Media kaufen. Sie können, aber es wäre mir lieber, wenn sie über Newsletter kaufen. da ist nochmal eine ganz andere Informationsquelle. Also ich glaube schon, es ist toll, wenn man einfach eine tolle Retention Rate über unsere Bestandskundenkanäle hat. Und ich sehe den Social-Media-Bereich wirklich mehr als ein Zusatz, als ein Add-on, als ein Informationsthema, als wirklich eine Weitergabe an Informationen und dass die Leute unsere Brand auch richtig verstehen können und da Einblicke kriegen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch einfach extrem viel Branding, was da auch mit reinspielt. Ne? Also es kann, glaube ich, gar nicht so direkt den Punkt haben zu sagen, so es muss jetzt irgendwie instant konvertieren, weil du auch einfach über die Rückrechnung Probleme bekommen würdest, das irgendwie hinzubekommen. Wann würdest du denn sagen, macht sozusagen der separate Aufbau eines starken Social-Media-Bereichs denn Sinn? Also wie gesagt, ich würde jetzt, wenn ich jetzt mich entscheide, was mache ich jetzt zuerst, Social Media oder Influencer Marketing, dann würde ich natürlich erstmal ins Influencer Marketing gehen, weil ich natürlich irgendwie sozusagen die konkretere Konvertierung habe. Aber wann würdest du sagen, macht Sinn, den Bereich irgendwie mit zu erschließen? Wahrscheinlich, also ab was für einem Umsatz habt ihr das vielleicht irgendwie erstmal stark angefangen? Sollte man das erstmal komplett nach hinten schieben? Man muss ja sagen, da fließt ja auch einfach viel Zeit rein.
Es fließt viel Zeit rein, ja. Wir haben erst mit Social Media angefangen. Und dann die Influencer. Aber weil es bei uns halt auch anders gewachsen ist, ich glaube nur, man darf es nicht vernachlässigen. Weil am Ende ist das, neben dem Link, den du platzierst in der Influencer-Story, ist das einer der ersten Touchpoints, die der Kunde, der über einen Influencer kauft, mit dir hat. Weil deine Brand ist markiert, die gehen auf das Profil und gucken sich's an. Und wenn da gar kein Content drauf ist oder wenn es kein Profil gibt oder so, dann fehlt halt einfach ein Vertrauen. Also es ist wie mit allen Vertrauensverstärkern, die man hat, mit allen Kundenrezensionen, Bewertungen. Es ist halt einfach mehr Vertrauen da, wenn du auf ein Profil kommst, wo nicht nur zwei Follower sind und keine Beiträge.
Würde direkt so ein bisschen sketchy aussehen, ne?
Ja, da würdest du dir direkt denken, ist das eine Marke, kriege ich die Produkte überhaupt? Mhm. Aber das Gute ist, du kannst deine Follower halt gut übers Influencer-Marketing auch aufbauen. Also wir merken, wenn eine große Buchung ist, dann schwappt das natürlich auch rüber. Mhm. Und es gibt dann genügend, die dann uns folgen danach. Und also man kann es gut einherlaufend beides kombinieren. Und das beides aufbauen und erstmal mit wenig Ressourcen, mit wenig Content die Sachen aufbauen und wiederverwerten. Man kann super gut recyceln.
Also so gesehen sozusagen nicht zu kompliziert Social Media denken, sondern einfach sozusagen es eher so als Visitenkarte, als Add-on im Influencer-Marketing betrachten und dann sozusagen, wenn du einen gewissen Scope erreicht hast, was würdest du sagen, ist das so ungefähr, sind das dann irgendwie so 10 Millionen Euro oder wenn du jetzt irgendwie... Geht das gar nicht?
Nee, weil ich glaube schon, dass du es nicht unterschätzen darfst und dass es nicht erst bei 10 Millionen Euro anfängt. Mhm. Und dass du, wie gesagt, es ist ein Vertrauensverstärker. Es ist eine Community, die dahinter steht. Das sind einfach, wenn du dir dieses, auch wenn du eine Ad hast und da auf dieses Profil klickst und da wirklich nur 500 Leute sind, es hat halt ein anderes Vertrauen, als wenn da 5000 Leute sind. Wenn du siehst, dass Leute das liken, kommentieren und dass wirklich echte Menschen dahinter sind. Aber ich glaube, du kannst das super gut kombinieren. Also du hast ja so viele tolle Möglichkeiten. Du hast mit Influencer-Marketing so viel Content, der entsteht. Dann gerade im kleinen Stadion, bitte deine Influencer um Buyouts. Die kannst du verwenden für dein Paid Social, die kannst du verwenden für dein Organic Social Media. Man sieht direkt Gesichter. Ja? Man kann diese Videos, die da entstehen und diese Menge an Content, super gut recyceln und super gut nochmal in Stories einbauen, in Videos einbauen, zusammenschneiden mit, hey, das sind die Gesichter, die unsere Bärchen lieben zum Beispiel. Mhm. Oder ähnliche Formate. Also ich glaube, man muss es nur einfacher denken. Man darf sich nicht denken, ich muss den High-Quality-Content jetzt direkt mit großer Produktion und großem Shooting machen, sondern vielleicht einfach mal weniger ist mehr. Ja, ich gucke, was habe ich im Shop schon an Produktbildern? Habe ich da irgendwelche Grafiken, die Produkte erklären? Die kann ich doch direkt wiederverwenden, die kann ich doch recyceln. Ich habe Header sicherlich, die kann ich doch ins Quadrat nehmen und auch da schon mal hochladen. Dann habe ich schon mal grafischen Content, dass ein bisschen was da ist. Dann werde ich Videos kriegen von Influencern. Ich werde sicherlich ein paar Ads haben oder so. Die kann ich auch wieder dort platzieren. Und mir das so, glaube ich, so Stück für Stück mit Recycling ein bisschen nebenbei aufbauen und es nicht zu unterschätzen.
Und wenn man dann halt noch die Möglichkeit hat sozusagen, wenn ein Influencer postet und selbst wenn die Person nicht auf den Link klickt, ist wahrscheinlich das Nächste, was, wenn das Produkt zumindest halbwegs interessant vorgestellt war, dann halt Bears with Benefits in Instagram oder wo auch immer zu suchen und da erstmal zu gucken, ja. Ja. Und das dann mitzunehmen, macht schon Sinn, hast du ja eben selber gesagt.
Ja.
Also für mich sehr gut erklärt, sehr spannender Bereich. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Moritz?
Ich, nee.
Wunschlos glücklich.
Ich baue eine Brand und gehe ins Influencer-Marketing. Ich finde den Bereich halt irgendwie einfach mal noch so mega spannend, weil er irgendwie einfach so. Also es gibt, glaube ich, keinen Bereich, der omnipräsenter ist in jedem Leben von einer Person, die irgendwie unter 60 ist, würde ich sagen. Also irgendwie, man ist konsequent mit Werbung konfrontiert. Und ich finde das dann irgendwie immer so voll. Also ich habe es jetzt auch mal so nochmal deutlich mehr so in der Metriken-Hinsicht verstanden. Das fand ich ziemlich, ziemlich stark. Also hat Spaß gemacht.
Ja, es ist viel Analyse dahinter. Und ich glaube auch, das darf man nicht unterschätzen.
Aber man denkt halt irgendwie, da sitzt dann irgendwie, weiß ich nicht, die 5 Personen irirgendwie irgendwo bei euch im Office, die trinken dann irgendwie 7 Chai Latte am Tag und dann schreibt man, nee, aber weißt du, wie ich meine, sozusagen, wenn man nicht drin ist, es ist ja jetzt auch gar nicht irgendwie negativ konnotiert oder sowas, aber man hat irgendwie so ein bisschen so dieses Bild, weißt du, wie ich meine, und man sieht gar nicht sozusagen, wie viel Daten, wie viel harte Arbeit, wie viel so Iterationsschleifen da drin, was kann ich irgendwie auch so alleine euer, so dieses Plug-and-Play-System, weißt du, wie ich meine, so das ist irgendwie, das hat man, daran denkt man nicht, wenn man an diesen Bereich denkt.
Ja, Durchhaltevermögen ist auch ein Ding, was man braucht, auf jeden Fall. Bei allen Themen. Also auch allein dieses Anschreiben und das gerade für Brands, die anfangen, man kriegt nicht so viele Antworten. Nicht jeder antwortet. Wenn man echt? 100 anschreibt, dann antwortet nicht jeder.
Echt?
Und von diesen 100 kommt es mit maximal 10% zu einer Kooperation. Das heißt, man hat einen extremen Streuverlust einfach. Es gibt Leute, die nicht antworten, es gibt Leute, die haben kein Interesse, es gibt Leute, mit denen wirst du einfach keinen Deal finden zum jetzigen Stand. Da kannst du sagen, hey, wir können doch noch mal reden, aber jetzt gerade passen halt deine Vorstellungen nicht mit meinen ein. Das funktioniert manchmal einfach nicht. Und da braucht man Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Und nicht sich direkt denken, oh mein Gott, jetzt will einer nicht.
Persönlich gebrochen, ich möchte nicht mehr weiterarbeiten. Ja.
Wie ist denn so, wenn wir den Podcast so langsam Richtung Ende drehen, vielleicht so deine persönliche Einschätzung, wie sich das Game so ein bisschen entwickeln wird, aber vielleicht auch einfach, wenn du magst, dann auch so ein bisschen so die Entwicklung von Bears with Benefits in dem Bereich. Also irgendwie, was siehst du so für große Trends? Ist es irgendwie so, dass einfach irgendwie der Markt ist viel zu voll an Brands, die reingehen? Ja. Also wie siehst du vielleicht so die Entwicklungen in dem Bereich irgendwie in den nächsten 2 Jahren? Was macht es da aus, um da bestehen zu können?
Ja, also es ist auf jeden Fall, es wird tougher, weil einfach viel, viel mehr starten und viel, viel mehr aktiv werden und aktiv sind. Und auch, weil wir verallgemeinern das jetzt einfach mal, auch weil sich die Creator Economy extrem verändert hat und viel, viel businesslastiger ist. Und viele Creator, wir haben super viele Diskussionen zum Thema Exklusivitäten. Das war ein Thema vor 2 Jahren, das war kein Problem. Da war das klar, ich vertrete ein Nahrungsergänzungsmittel und das war's. Ja, jetzt kommt's, okay, ich mache euer Nahrungsergänzungsmittel für Haare, aber für den Magen mache ich ein anderes. Und für meine Haut mache ich noch ein anderes. Und solche Themen, wo man dann halt auch merkt, es nimmt natürlich, wenn sie 5 verschiedene Marken an Nahrungsergänzungsmitteln zeigt, wird es natürlich tougher, das alles dann weiterzumachen und so. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall, und dadurch glaube ich, kommt dieser andere Schritt, dass diese ganzen kleineren Netzwerke, nenne ich sie jetzt, wie Broadcast-Channel, wie WhatsApp-Communities immer spannender werden, weil sich da halt nochmal eine kleinere Community zusammenzieht, da einfach es nochmal exklusiver wird und die Leute noch engagter sind und dadurch, glaube ich, halt einfach super spannende Bereiche sind mit diesen ganz kleinen Gruppierungen, die sich bilden und ja.
Spannend. Ja, das haben wir auch schon mal gehört, dass sozusagen Broadcasts und diese ganzen noch zentrierteren Bereiche schon irgendwie so, das ist halt irgendwie so die enge Freunde-Story von all deinen Followers, so ein bisschen. Ja. Und schon spannend.
Hast der du Inner da, Circle.
Hast du da, gibt's da schon so, habt ihr da zufällig schon so quantitative Ergebnisse erzielen können irgendwie? Also du sagst, okay, also will jetzt nicht, dass ihr euer Geheimrezept verratet, wenn das so ist, aber so, funktioniert es wirklich nochmal besser?
Also in den ersten Tests hat es sehr, sehr gut funktioniert. Es kommt trotzdem auf den Creator an, weil es.
Habt ihr das dann mit dem zusammen gemacht? Also mit einer Creatorin zusammen sozusagen?
Mit mehreren Creatoren haben wir es einfach mal ausprobiert unter dem Format. Sie hat eine Story gemacht und 2-3 Tage vorher oder nachher dann nochmal was in ihrem Broadcast-Channel oder in der WhatsApp-Community platziert. Und da merken wir schon, es kommt nochmal ganz stark auf den Creator an. Also jemand, der wirklich diesen Broadcast-Channel pflegt und damit meine ich auch wirklich aktiv da drin ist, hat super Ergebnisse erzielt. Aber es bringt halt auch nichts, die Kandidaten, die da jede Woche mal reinschreiben, hey, wie geht's euch? Und dann halt den Rabattcode platzieren, da kommt auch nichts bei rum. Und da sind wir wieder bei dem Thema, es muss halt ein kleiner Bereich sein, der extrem engaged ist, aber der halt auch super vertrauenswürdig ist, weil es nochmal so geschlossen ist.
Also wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich fand es ein super spannendes Thema, sehr, sehr gut auch erklärt, ich glaube auch verständlich erklärt.
Ja, das stimmt. Manchmal ist es wirklich so, es ist schwierig, Leute, die jeden Tag in so ihren Bereichen leben, manchmal so in dieses so, das muss jemand, also das müsstest du jetzt irgendwie meinem Bruder erzählen können und der ist irgendwie studiert Medizin, weißt du, wie ich meine? Also so, es ist immer manchmal
verkopft. Auch schlau, aber ja.
Schlau in der Familie. Aber so, es ist immer manchmal voll schwierig, so Themen, die schwer zu greifen sind, auch so zu erklären, dass sie zum Greifen werden. Das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür.
Das freut mich.
Was ist denn dann, Moritz hatte das eben schon so nebenbei erwähnt, von Bears with Benefits jetzt noch zu erwarten? Also, wo wollt ihr hin? Was wird passieren? Kann man irgendwelche spannenden Ankündigungen vielleicht schon mal hier droppen?
Ja, also wir haben jetzt gerade UK gelauncht. Genau, da schauen wir jetzt mal, wie es sich entwickelt. Mit den anderen europäischen Ländern hatten wir viel Erfolg, deswegen hoffen wir jetzt auch, dass UK. UK ist fürs Influencer-Marketing ein super spannender Markt. Mein Team ist schon ganz euphorisch und wartet schon auf die ganzen, das ist ja wirklich vom Influencer-Marketing eigentlich der Startpunkt, super, super spannend. Und dann schauen wir mal. Es gibt ja noch ein paar Märkte auf der Welt.
Wir sind gespannt.
Aber ihr wollt auf jeden Fall weiter wachsen und dann noch mehr Gas geben in den verschiedensten Bereichen.
Ja, also ich glaube halt einfach an sich, alles Europäische, alles auf der Welt, was irgendwie größer ist. Es ist super spannend. Es sind super spannende Märkte, die wir noch erschließen können. Und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass halt sehr, sehr viel Potenzial gerade darin steckt, einfach zu expandieren in andere Länder. Und damit nochmal.
Man sieht ja auch, was eure Strategie ist. Also es ist ja sozusagen Internationalisierung und jetzt nicht nur sozusagen Hyperskalierung in irgendwie einem einzigen Markt. Also das heißt, wenn man jetzt sozusagen die Punkte zusammenzählt, ein bisschen vielleicht mitdenkt, vielleicht seid ihr bald in Dubai. Nein, Spaß.
Aber naja, Dubai haben wir viele Influencer. Also wäre auch eine Möglichkeit.
Könnte man auch drüber nachdenken. Ja, dann lass uns doch den Podcast mal abschließen mit der zweiten von zwei Fragen, die da lautet, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Schwierig. Es war nicht nur einer, glaube ich.
Also, okay, aber wenn du so eine Sache vielleicht rauspicken müsstest, wenn du jetzt gezwungen wirst.
Eine Sache rauszupicken? Kann ich daraus so ein...
Do what you want.
Mach, was du willst, wirklich.
Fragen zu stellen und zu automatisieren.
Ja. Aber wer hat dir das gesagt? Ja. Oder bist du selber drauf gekommen? Oder
wo bekommt man so einen Ratschlag?
Nee, Fragen zu stellen und zu automatisieren hat sich einfach bei uns im Team so, hat sich glaube ich einfach, wir hatten dann irgendwann ganz am Anfang haben wir uns mal so Sachen überlegt. Wir haben auch super coole Mottos, die wir im Team haben. Also irgendwie... dass man Sachen erstmal machen soll und danach macht man sie perfekt und einfach Sachen angreifen soll. Aber bei den ganzen Themen hat sich das einfach dieses Sachen zu hinterfragen und zu gucken, dass man so viel wie möglich automatisieren kann, dass man sich die Zeit aufheben kann für die wichtigen Dinge, die man nicht automatisieren kann. Und das ist am Ende im Influencer-Marketing der persönliche Kontakt und die Pflege und da die Optimierung von der Beziehung, die man hat.
Und ich meine, Fragen stellen kannst du ja in jeglichen Bereich wieder anwenden, wenn es irgendwie ein Problem gibt. Ist meistens irgendwie mit Fragen, die dann irgendwie darauf hindeuten, sehr, sehr leicht zu klären, automatisieren. Wahrscheinlich genauso sagen dir wahrscheinlich genügend Leute, auch in anderen Teilbereichen noch. Ja, finde ich sehr, sehr gut.
Mir hat es viel Spaß gemacht.
Kann ich nur so weitergeben. Danke, dass du vorbeigekommen bist, dir die Zeit genommen hast. Und dann ja, würde ich sagen, vielleicht hören wir uns dann nochmal, wenn ihr in ein paar weiteren Märkten aktiv seid. Ja. Danke für deine Zeit, Eva.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Und jetzt hier am Ende noch ein kleiner Hinweis an alle Shopbetreiberinnen und Shopbetreiber, die diesen Podcast hören. Vielen, vielen Dank für den Support. Marvin und ich haben uns ein kleines Special überlegt, was wir das erste Mal in diesem Podcast anbieten wollen. Und an jede Brand, die bis zum 31.05. über diesen Podcast auf uns zukommt und in einem unserer Testing-Programme startet, es ist tatsächlich so, dass wenn ihr nachweislich sagt, dass ihr das hier gehört habt, wir ein AB-Test, also ein Experiment im ersten Monat unserer Zusammenarbeit, komplett for free oben drauflegen. Wir sozusagen einfach noch ein bisschen mehr Insights für euch generieren. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Angebot für jeden, der mal mit ein bisschen mehr Wert ins Testing starten wollte. Einfach über LinkedIn auf Marvin oder mich zukommen. Wir melden uns dann einfach ASAP bei euch, würden einen kleinen Call aufsetzen. Und wenn ihr dann startet, kriegt ihr das hin, kriegen wir das alle zusammen hin. Und noch ein kleiner Hinweis, wie gesagt, begrenzt bis zum 31.05. Und wir sind gespannt. Wir danken allen, die diesen Podcast bis hierhin verfolgen und uns auf unserer Reise begleiten und möchten damit ein bisschen was zurückgeben. Also wenn das passt, gerne kleine Nachricht auf LinkedIn und dann sehen wir weiter. Vielen, vielen Dank. Ciao.